Also wir haben schon in der Einleitung zum Buch Josua gesehen, dass es sich hier handelt um die Eroberung des verheißenen Landes. In der Tora, im Gesetz Mose, gegeben für Israel, dass er dieses Land dem Volk Israel zugesprochen hat. In der Bundesverheißung an Abraham, das haben wir sehr deutlich durchgenommen. Und nun sehen wir gewissermaßen die Erfüllung davon im Buch Josua. Die ersten 5 Kapitel sind eigentlich die Vorbereitung auf die Einnahme des Landes. Und dann ab Kapitel 6 beginnt die Einnahme selbst. Zunächst mit der Eroberung von Jericho. Also ein ganz aktuelles Thema, denn das Thema der Landnahme beschäftigt auch die Weltpolitik heute wieder neu. Wem gehört das Land Kanaan? Das wird von den meisten Völkern der Welt eben nicht so gesehen, wie die Bibel es zeigt. Wir haben letztes Mal, glaube ich, auch die Stelle gelesen in 3. Mose, wo Gott sagt, wem das Land gehört, nämlich Gott. Wir können das vielleicht nochmals aufschlagen. 3. Mose, Vers 23. Wer liest?
Der Landbesitz darf also nicht für immer verkauft werden, denn mir gehört das Land. Ihr seid ja nur Fremdlinge und Beisassen bei mir.
Also selbst das Volk Israel wird von Gott als Fremdling und Beisasse bezeichnet. Gott sagt, mein ist das Land. Also wehe, wer sich das Recht beansprucht, über dieses Land verfügen zu können und Bedingungen zu stellen. Gott nennt es sein Land. Übrigens, den Ausdruck, den man so oft hört vom verheißenen Land, das heilige Land, ist das überhaupt biblisch?
Also in der Bibel selbst habe ich noch nichts angetroffen.
Ist jemand anderer Meinung?
Wenn es heißt, es ist sein Land, dann, und es ist Gottes Land, dann ist es heilig.
Ja, gut, aber kommt der Ausdruck vor? Man braucht ihn ja so oft. Er kommt eben nur einmal vor, darum hast du ihn... Da reicht es einmal, das zu überlesen, dann findet man es nirgends, nicht? Wahr. Also in Sacharja 2 kommt das tatsächlich vor. Sacharja 2, Vers 12. Es kann je nach Bibelausgabe sein, dass die Verszählung anders ist.
Und Jehova wird Juda als sein Erbteil besitzen in dem heiligen Lande und wird Jerusalem noch erwählen.
Jawohl.
Wo steht das?
Das ist, gut, ich schaue schnell an, nach, wie das in einer anderen Bibelausgabe ist. Es ist 2 Verse vor Kapitel 3.
12.
Ja, 16.
Ja, eben, ich habe gesagt, die Zählung kann anders sein. Also es ist nichts gefälscht da, das hat nichts damit zu tun, nur die Zählung ist anders. Sieht man das, ein Ausdruck?
Im Heiligen Land.
Im Heiligen Land.
Ja, stimmt.
Heilig heißt ja eigentlich nichts anderes als abgesondert und so... Können wir heilsgeschichtlich das so sehen? Gott hat aus den Weiten des Weltalls, aus den unermesslichen Weiten des Weltalls, hat er einen kleinen blauen Planeten ausgewählt, um dort die Heilsgeschichte stattfinden zu lassen. Und aus diesem kleinen Planeten hat Gott ein kleines Land erwählt, ausgerechnet am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, um die ganz wesentlichen Ereignisse der Heilsgeschichte dort stattfinden zu lassen. Und das bezeichnet Gott eben als mein Land oder auch als das heilige Land. Und dieses Land hat Gott Abraham und seine Nachkommenschaft, also der Linie durch Isaak und Jakob, verheißen. Und nun sehen wir im Buch Josua, wie das Volk dieses Land in Besitz nimmt und damit die Verheißung Gottes bekommt. Und heute sehen wir das Gleiche, denn Israel hat das Land durch Untreue wieder verloren, nämlich seit der Verwerfung des Messias hat Israel das Land verloren. 2000 Jahre. Und jetzt führt Gott sein Volk wieder zurück in dieses Land. Und genau das Gleiche erlebt man wieder. Widerstand der Feinde, man will ihnen das Land nicht zugestehen. Aber genauso wie wir im Buch Josua sehen, wie Gott seine Verheißung in Erfüllung gehen ließ, das Land wurde dem Volk zuteil, so wird er das auch in der Zukunft tun. Und so sehen wir also, hat das Buch Josua heilsgeschichtlich eben vier Dimensionen. Einerseits, was damals geschehen ist, aber andererseits hat das auch eine prophetische Bedeutung, für die in unserer Zeit hochaktuell ist. Der Einzug ins Land Kanaan, das ist nun das Thema heute in Kapitel 3. Und der entscheidende Punkt war, der überschritten werden musste, das war der Jordan. Wir haben letztes Mal schon davon gesprochen, was bedeutet der Jordan geistlich gesprochen in der Bibel?
Den Tod.
Und zwar haben wir das letzte Mal wie begründet?
Todesfluss heißt.
Er fließt ja ins Tote Meer und dadurch ist er effektiv der Todesfluss. Der Todesfluss muss durchschritten werden, damit das Volk in den verheißenen Segen Gottes eingehen kann. Und neutestamentlich können wir sagen, jeder Erlöste, der zum himmlischen Volk Gottes gehört, ist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Schlagen wir mal auf Epheser 1, Vers 3. Liest uns jemand Vers 3.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In Christus, wie er uns...
Ja, das reicht schon. Also, die Erlösten heute werden bezeichnet als solche, die gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung. In Christus, in dem Messias. Wie kommt man an diesen Segen heran? Wie kommt ein Mensch dazu, dass er zu dieser Schar gehört, die gesegnet ist mit jeder geistlichen Segnung? Nun, an dem Beispiel des irdischen Volkes können wir das sehen. Das irdische Volk musste zuerst durch den Todesfluss und erst dann kam es in den Besitz des Segens Gottes. Jetzt sehen wir aber hier detailliert, zunächst geht ja nicht das Volk durch, sondern die Bundeslade geht als erstes in gewissermaßen in den Jordan. Und erst nachher folgt das Volk, und zwar trockenen Fußes. Also sie spüren eigentlich von dem Todesfluss nicht gerade viel. Und trotzdem gehen sie durch den Todesfluss hindurch. Die Bundeslade geht voraus. Wovon spricht die Bundeslade geistlich gesprochen? Symbolisch.
Kreuz von Golgatha.
Weshalb?
Weil dort der Herr Jesus Christus gestorben ist.
Und wie machst du jetzt die Verbindung zur Bundeslade?
So wie die Bundeslade im Jordan in der Mitte stand, so ist der Jesus durch den Tod gegangen.
Also, du gehst aber schon einen Schritt weiter. Du erklärst schon die Bedeutung der Bundeslade, die in den Jordan geht. Aber meine Frage wäre zunächst mal, nur was bedeutet die Bundeslade symbolisch?
Die Anwesenheit Gottes?
Ja, und das kann man wie begründen?
Der Thron zwischen den Cherubim.
Ja, es ist, die Bundeslade ist gewissermaßen Gottes Thron, genau. Und die Shechina, die geheimnisvolle Wolken- und Feuersäule, die war ja über der Bundeslade. Also in dem Sinn spricht die Bundeslade effektiv von der Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Also mit der Gegenwart Gottes hat sie etwas zu tun. Aber was drückt sie noch mehr aus symbolisch? Wir müssen uns fragen, wie ist sie aufgebaut? Woraus wurde die Bundeslade hergestellt?
Aus Akazienholz.
Aus Akazienholz und zweitens mit reinem Gold überzogen. Das Holz, das Akazienholz, weist uns hin auf die Menschheit Jesu Christi. Denn das Akazienholz wächst aus der Erde und so ist der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde aufgewachsen. Das Gold, das reine Gold spricht symbolisch von
Herrlichkeit,
göttliche Gerechtigkeit. Wie begründet man das? Das liest man immer in den Kommentaren. Aber wie kann man sich das herholen?
Psalm 119.
Ja.
Nur eine Anspielung darauf, dass also das Wort Gottes reiner ist als Gold.
Also dann spricht das Gold von der Reinheit, oder? Das geläuterte Gold.
Ja,
mit dem Wort Gottes verglichen, ja?
Ja, verglichen, aber identisch ist es nicht.
Ja. Einer der Freunde Hiobs hieß doch Eliphas. Und das bedeutet nichts anderes. Eli heißt mein Gott und Phas Feingold. Mein Gott ist Feingold. Da haben wir die Symbolik des reinen Goldes. Also haben wir in der Bundeslade ein Bild von Jesus Christus als wahrer Mensch, Akazienholz und wahrer Gott, das Feingold. Aber damit ist die Bedeutung noch nicht geklärt, denn auch der Räucheraltar war aus diesen Materialien, auch der Schaubrottisch. Aber jetzt geht es darum, was bedeutet die Bundeslade im Speziellen. Die Bundeslade war auch der Ort, wo die Gesetzestafeln aufbewahrt wurden. Gottes Handschrift. Das ist ja etwas ganz Spezielles, wenn Gott eigenhändig schreibt. Wo haben wir noch Beispiele, wo Gott geschrieben hat in der Bibel? Eigenhändig. Die Bibel ist von ihm inspiriert, aber Menschen haben sie geschrieben.
Bei Nebukadnezar.
Bei Nebukadnezar. Die Schrift an der Wand.
Bei der Ehebrecherin, wo der Herr in den Staub schreibt.
Jawohl. Der Herr Jesus hat ja kein Evangelium geschrieben. Keinen Brief im Neuen Testament. Alles hat er den Bibelschreibern aufgetragen. Aber dort finden wir, dass er in den Boden geschrieben hat. Also das sind ganz spezielle Momente, wo Gott selbst schreibt. Und da haben wir also die 10 Gebote. Gottes Handschrift aus der Wüste Sinai. Und diese Tafeln waren in der Bundeslade. Und wenn wir das vergleichen mit Psalm 40, dort finden wir einen messianischen Psalm. Also ein Psalm, der auf das Kommen des Messias hinweist, prophetisch. Wenn Liest jemand Psalm 40, Vers 7 und 8.
Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens.
Haben wir es? Dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Also die Parallelität ist ganz auf der Hand liegend. Das Gesetz in der Bundeslade. Also der Jesus, der vollkommene Mensch, Gott, Mensch, der Gottes Gesetz in seinem Herzen hat und auch als einzigster Mensch die Tora wirklich ausgelebt hat. Darum sagt der Herr in Matthäus 5, Vers 17, wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Der griechische Ausdruck meint sogar zu erfüllen im Sinn von in seiner ganzen Fülle darzustellen. Also nicht nur einfach, um Prophetie zu erfüllen, sondern zu erfüllen, das Gesetz in seiner ganzen Fülle darzustellen durch sein vollkommenes Leben. Dann etwas ganz Typisches war noch auf der Bundeslade, nämlich der Sühnedeckel. Das ist ein Stück für sich aus reinem Gold und in einem Stück gemacht mit diesen Cherubim, diesen Engelgestalten darüber. Dieser Deckel heißt Kaporet auf Hebräisch. Das heißt so viel wie Sühnungsmittel. Und der Herr Jesus wird im Neuen Testament mit diesem Ausdruck, mit dem Namen des Sühnedeckels, wird er mal direkt bezeichnet. Weiß jemand gerade, wo das steht? Römerbrief. Wo? Griechisch ist das Wort Hilasterion. Das übersetzt das hebräische Wort Kaporet. Kaporet kommt übrigens von einer Wurzel Kapar, das heißt bedecken. Also der Schuldige wird zugedeckt vor dem Zorn Gottes. Das ist Sühnung. Die Deckung geht quasi schützend über den Schuldigen, tritt dazwischen. Peter, hast du die Stelle? Jawohl, Römer 3, lies doch ab Vers 23.
Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl, durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des ihn gehen Lassens der vorher geschriebenen Sünden unter der Nachsicht Gottes.
Ja, das reicht. Also, es geht um die Erlösung durch den Messias Jesus. Die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl. Was gibt es noch für andere Übersetzungen?
Mir steht Sühneort, da drunten steht dann oder Sühnedeckel.
Sehr gut. Sühnedeckel, das ist das Wort Hilasterion, das den Sühnedeckel der Bundeslade bezeichnet. Gott hat ihn als einen Hilasterion dargestellt durch den Glauben an sein Blut.
Fußnote Sühnungsmittel.
Jawohl. Wer hat noch eine andere Übersetzung?
Gnadenthron.
Jawohl. Gnadenthron ist nicht ganz zutreffend, denn das bezeichnet eigentlich die ganze Bundeslade, aber hier wird nur der Deckel letzt erwähnt.
Hier bei Bruns heißt es, den Glauben als Sühneopfer dargestellt.
Sühne, Opfer, ja, das ist auch wieder zu frei. Hängt natürlich mit dem Sühneopfer zusammen. Denn warum heißt der Kaporet eben Sühnedeckel? Warum? Wegen dem Zudecken. Nein, denn das Wort Decken, Kafar, meint nicht, kann man nicht benutzen, um zum Beispiel einen Kasten zu decken. Sondern es geht effektiv hat eine andere Bedeutung. Ja?
Sühneort.
Sühneort. Denn, was hat man auf dem, mit dem Deckel gemacht? Einmal im Jahr, am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, hat der hohe Priester das Blut, wie viel Mal? Gesprengt. Einmal. Aber das siebenmal hat schon seine Bedeutung. Was ist mit dem siebenmal?
Gegen den Vorhang.
Nein, siebenmal auf den Boden vor der Bundeslade. Auf den Boden, da wo der hohe Priester stand. Und einmal für Gott auf den Deckel. Und so wurde eben dieser eigentlich Gerichtsthron, denn die zehn Gebote, die verlangten ja Gottes Gericht, wenn ein Volk, das da rundherum um die Bundeslade herum lebt, das Gesetz bricht. Aber wenn das Blut auf den Deckel gesprengt war, dann wurde der Gerichtsthron Gottes zu einem Gnadenthron. Denn es ist jemand ins Mittel getreten, der zudeckt die anderen, sodass sie nicht getroffen werden vom Zorn Gottes, aber der Stellvertreter ist gestorben. Der Sündenbock, der geschlachtet wurde, hat das unschuldig ertragen, was die anderen hätte treffen sollen. Und darum ist also der Deckel gewissermaßen der Inbegriff der Erlösung und Sühnung, also Verschonung vor dem Gericht. So sehen wir also deutlich, dass eben das alles stimmt, was gesagt worden ist, dass die Bundeslade mit dem Kreuz Christi zu tun hat. Aber ich wollte, dass wir das aufrollen und begründen, warum kommt man überhaupt auf die Idee, diese Beziehung zu machen. Also der Herr Jesus wird durch die Bundeslade dargestellt, er ist wahrer Mensch, wahrer Gott. Er ist der die Tora, das Gesetz, vollkommen erfüllt hat. Dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Und er ist der die Sühnung durch sein Blut auf Golgatha bewirkt hat. Ja?
Was bedeutet für uns heute dieser Gnadenstuhl? Was kann ich da ganz konkret jetzt mit anfangen?
Nach Römer 3, also der Herr Jesus selber ist dieser Versöhner, der einzige Ausweg, wie man verschont werden kann vor Gottes Zorn, weil man Gottes Gebote gebrochen hat.
Und was kann ich noch damit machen? Ich dachte, der andere Hebräer 4.
Aber da gehst du schon wieder einen Schritt weiter. Jawohl, mach nur Hebräer 4. Lies nur vor.
Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
Jawohl. Also
Vers 16 war das.
Hebräer 4, Vers 16 war das. Also der Thron der Gnade. Um welchen Thron der Gnade geht es hier? Welche Bundeslade ist das?
Die echte, im Himmel.
War das die von Mose, war die nicht echt?
Nein, das war halt das irdische Abbild von dem, was im Himmel ist.
Also es gibt im Himmel eine originale Bundeslade?
Offensichtlich ja.
Sind alle einverstanden?
Ja.
Ja? Machen wir eine Abstimmung? Lieber nicht. Offenbarung? Ja? Nämlich wo?
Ich weiß nicht genau.
Ja, 11, Vers 19. Offenbarung 11, letzter Vers. Lies nur gerade Helmut.
Ja. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen.
Ja. Also es wird gesprochen über einen Tempel, über den Tempel Gottes im Himmel. Und es gibt offensichtlich eine Bundeslade im Himmel. Also das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Wir haben eine originale Bundeslade im Himmel. Dann Mose musste eine Kopie herstellen davon auf Erden. Und von der haben wir es jetzt in Josua 3, diese Bundeslade. Aber das Sinnbild der Bundeslade ist Jesus Christus. Merken wir es. Also es gibt ein Original im Himmel, eine Kopie auf Erden und das Sinnbild davon ist Christus, der Erlöser. Und Hebräer 4, Vers 16 bezieht sich natürlich auf die, auf welche Bundeslade jetzt?
Auf das Original.
Auf das Original im Himmel, jawohl. Weil durch den Tod des Herrn Jesus ist der Zugang zu Gott vollkommen offen. Und sein Blut hat nicht nur die Schuld von dem vergangenen Jahr weggetan, wie beim Versöhnungstag, sondern vollständig, wirklich, endgültig. Und darum steht uns der Zugang zu Gott offen, eben zum Thron der Gnade. Das heißt, im Gebet dürfen wir Gott vor Gott kommen, ohne Angst, dass Gott noch irgendetwas zu richten hätte, sondern dass wir in Christus angenommen sind. Das bedeutet das konkret, dieses Hinzutreten zum Thron der Gnade. Wenn wir jetzt zurückkehren zu Josua 3, also die Bundeslade geht zuerst in den Jordan, getragen von den Priestern. Und dann wird der Jordan abgeschnitten und das Volk geht dahinter her. Und so ist der Herr Jesus vor 2000 Jahren, ist er als Vorläufer eben in den Tod gegangen. Und jeder Mensch, der zum Glauben kommt, darf wissen, der Herr Jesus, der Stellvertreter, der Erlöser, er hat für mich persönlich gelitten am Kreuz. Das heißt, sein Tod ist eigentlich mein Tod. Er hat genau das erlitten, was ich hätte erleiden müssen. Und insofern ist nun das Volk, das hinter der Bundeslade durchgeht, genau in der gleichen Situation wie wir heute. Wenn ein Mensch das Opfer Christi für sich in Anspruch nimmt, dann ist er in Gottes Augen ein Mensch, der durch den Jordan, durch den Tod geht, aber wird nicht nass dabei. Denn man spielt überhaupt nichts von dem Schrecken des Todes. Das hat auch der Herr Jesus erduldet, den Schrecken des Todes. Und der Herr Jesus ist auch wieder auferstanden. So ist die Bundeslade ist dann auch wieder aus dem Jordan heraufgekommen. Und auch das Volk ist wieder heraufgekommen. Und so ist die Auferstehung Christi, da darf jeder Gläubige sagen, das ist auch mein Neuanfang, meine Auferstehung, mein neues Leben.
Aber hier steht doch, dass die Priester mit der Bundeslade stehen bleiben.
Und jawohl.
Das Volk zieht vorbei.
Ja.
Und das heißt also, als das Volk vorbei ist, tragen sie auch erst die Bundeslade wieder raus.
Ja, also die Symbolik will einfach das ausdrücken. Der Schrecken des Todes ist genommen dadurch, dass Christus in den Tod ging. Und das Volk kann auf der Grundlage seines Todes kann das Volk eben hinüber überqueren. Ja, es ist natürlich so, dass dann das Volk ist durch und dann kommt die Bundeslade hoch, nicht?
Diese 2000 Ellen an Maß, was bedeutet das?
Also zuerst die ganz wörtliche Bedeutung ist die, das Volk muss einen Abstand haben, damit man die Bundeslade gut sah, wo sie durchgeht. Also ein rein praktischer Grund. Aber dann auch ist der Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott. Eben Gott hat das gewählt als das Mittel, damit dieses Hindernis des Jordans durchbrochen werden kann. Und wir können darin eben auch sehen, dass der Herr Jesus ist der Vorläufer, der mit großem Abstand vor uns durch den Tod gegangen ist und uns die Erlösung gebracht hat. Also gewissermaßen, um zu zeigen, der riesige Abstand zwischen ihm, der das Werk am Kreuz vollbracht hat, und wir, die wir überhaupt nichts beigetragen haben. Das wird durch diese 2000 Ellen, wird das so anschaulich demonstriert.
Kann man die drei Stellen damit in Verbindung bringen, von denen ich jetzt gerade nicht weiß, ob sie tatsächlich alle drei so im Johannesevangelium vorkommen. Wo ich hingehe, wisst ihr jetzt nicht oder könnt ihr nicht hinkommen, könnt ihr den Kelch trinken und ihr könnt nicht mit meiner Taufe getauft werden. Das
Jawohl.
Zeigt doch den Abstand, den der Herr damals schon auch von den Jüngern geltend gemacht hat. Ich gehe jetzt einen Weg, den könnt ihr nicht mitgehen.
Jawohl. Diese Einzigartigkeit seiner Person und seines Werkes, das niemand eben nachvollziehen konnte. So.
Ja. Und dieser Abstand liegt auch damit zu tun, dass wer die Bundeslade berührt, ist ein Kind des Todes. Darum Abstand.
Ja, eben diese Ehrfurcht vor Gott wird auch ausgedrückt durch den Abstand der Bundeslade. Und wie gesagt, man durfte sie auch nicht berühren, die Bundeslade. Wer nicht befugt war, die Priester, die mussten sie tragen. Aber Unbefugte, die sie berührten, konnten sterben. Das ganze Thema der Bundeslade ist ja heute wieder sehr aktualisiert worden durch diesen Film von Spielberg über die Bundeslade. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Das ist eigentlich ein unsinniger Film, denn es geht darum quasi um die Suche nach der verschollenen Bundeslade. Das Thema hat er aufgebracht und das quasi filmerisch verwertet. Aber das hat wenigstens als positive Auswirkung, dass manche Leute sich für die Bundeslade wieder interessieren. Und da kann man natürlich da anknüpfen und auch die Symbolik erklären. Das Thema Bundeslade ist manchen wieder viel näher gekommen. Ich habe das mal so erlebt. Ich hatte einen Vortrag in Bremen mit einem Cityliner von Zürich nach Bremen geflogen und da waren nur etwa 7 Leute in der Maschine. Dann kommt die Hostess und fragt mich plötzlich, könnten Sie mir etwas erzählen über die Herkunft der hebräischen Sprache? Ja, gut, und da habe ich ein paar Dinge gesagt. Und dann kommt sie und fragt, sie interessiert sich sehr für die Bundeslade. Wo man sich da näher darüber informieren könnte. Ich habe hier 2 Bücher aufgeschrieben, eins von Israel Ariel über den dritten Tempel und von einem Rabbiner und das Buch von Paul Kine über die Stiftshütte. Und gut, ich war so erstaunt wie ihr. Und dann, aber das Rätsellösung kam dann später. Sie hat dann gesagt, Sie haben ja einen Vortrag jetzt in Bremen. Ja, ich habe das gerade in der Zeitung gesehen. Und ja, es war eben auch noch ein Bild drin, darum. Hat sie das dann gerade als Möglichkeit genommen, aber überhaupt kein Hinweis, dass die irgendwie gläubig gewesen wäre oder bekehrt oder nichts. Aber ich habe dann im Nachhinein eben angenommen, wahrscheinlich hat sie den Film gesehen, da hat sie plötzlich das Thema Bundeslade fasziniert. Und das sind natürlich Gelegenheiten, die man beim Schopf packen muss. Denn das Thema ist spannend und brisant, und das wäre ja auch noch ein Thema, wo ist die Bundeslade jetzt hingekommen? Oder haben wir das mal durchgenommen? Habe ich mal die Dia-Serie gezeigt über die verschollenen Bundeslade? Also dann lassen wir das, wo die hingekommen ist. Also das ist faszinierend, aber noch faszinierender ist eben, was die Bundeslade bedeutet. Und das haben wir jetzt hier so vor uns. Und weiter wird hier gesagt in Vers 5, Josua sprach zu dem Volk, heiliget euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Was musste man da jetzt tun? Heiliget euch. Wie geht das?
200 Tage ab.
Ja, wovon sollen sie sich absondern? Sind die aus Ägypten aus, sind aus Ägypten ausgezogen?
Allen böse.
Ja, wie sollten die das jetzt? Aber konkret, was mussten die Israeliten jetzt machen? Also morgen sollte das Wunder stattfinden, der Durchquerung des Jordans auf trockenem Fuß. Und Josua sagt, heiligt euch. Was haben sie gemacht?
Waschungen, die sie machen mussten und dann Sühneopfer bringen?
Beschneidung.
Nein, die kommt ja erst später. Da machen sie ja dann erst in Gilgal, in Kapitel 5. Aber er sagt, heiligt euch, denn morgen gehen wir durch den Jordan. Ja.
Alle Ritualien befolgen, die in der Tora vorgeschrieben sind.
Ja, Waschungen, das ist genau das. Und wo steht überhaupt etwas von diesen Waschungen? In Ritualbädern im Gesetz.
Dritte Mose.
Ja, wollen wir mal aufschlagen? Zum Beispiel. Jawohl, 12, 13, 14, nehmen wir mal 15. Kann jemand mal lesen ab Vers 1?
Und Jehova redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Redet zu den Kindern Israel und sprechet zu ihnen. Wenn irgendein Mann an seinem Fleische flüssig ist, so ist er unrein durch seinen Fluss, und dies wird seine Unreinheit sein bei seinem Flusse. Lässt sein Fleisch seinen Fluss triefen, oder hält sein Fleisch seinen Fluss zurück, so ist das seine Unreinigkeit. Jedes Lager, worauf der Flüssige liegt, wird unrein sein, und jedes Gerät, worauf er sitzt, wird unrein sein. Und wer sein Lager anrührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis an den Abend.
Also da haben wir es zum ersten Mal. Seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und dann kommt das Vers 6 genauso. Wer sich auf das Gerät setzt, wo auf der Flüssige gesessen ist, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Vers 7 auch, baden. Vers 8 auch, im Wasser baden. Dann Vers 10, im Wasser baden. Vers 11, im Wasser baden. Vers 13, Kleider waschen und sein Fleisch in lebendigem Wasser baden. Und es kommt weiter, Vers 16, und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden, und er wird unrein sein bis an den Abend. Vers 18, Vers 21, 22, Vers 27. Also nur schon in einem Kapitel haben wir es jetzt schon einige Mal gefunden, oder? Diese Anordnung. Das ist also effektiv die Anordnung über Ritualbäder, was im Judentum eigentlich zu den Grundelementen gehört. Wo steht das, dass das Grundlage ist des Judentums? Diese Lehre von den Waschungen.
Paulus sagt es gerade zur Milch, gell?
Ja, Milch ist das. Hebräer 6. Schlagen wir mal auf. Die Hebräer, das waren eben Juden. Und der Hebräerbrief sagt, sie sollen nun nicht wieder, immer wieder die grundlegenden Dinge, die sie eigentlich schon aus dem Judentum schon längst kennen müssten, wieder auffrischen, sondern sie sollten jetzt wirklich im Glauben weitergehen und wachsen. 6 Vers 1 und 2.
Deshalb das Wort von dem Anfang des Christus lassen, lasst uns fortfahren zu dem vollen Wuchse und nicht wieder um einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und dem Händeauflegen und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.
Jawohl. Also da haben wir diese Lehre von den Waschungen. Das hat also nichts zu tun mit Christentum, sondern das ist eine der Grundlehren des Judentums. Und die Hebräer mussten nun weiterfahren und nicht einfach an diesen Anfangselementen stehen bleiben. Also das heißt auch weiterfahren und die geistliche Bedeutung dieser Dinge eben verstehen und praktizieren. Wir haben gesehen, also es gibt verschiedene Dinge nach dem Gesetz, wenn man da durch Berührung in Kontakt kommt, wird man unrein. Das ist so für Abendländer eigentlich sehr, sehr verwirrend, das ganze, die ganze Thematik mit der Verunreinigung und Berührung und so, wie das vom Gesetz her gelehrt wird. Wodurch kann man zum Beispiel weiter noch verunreinigt werden nach dem Gesetz?
Wenn man einen Fluch hört.
Nicht verunreinigt, dann wird man schuldig. Aber verunreinigt.
Wenn man einen Toten berührt.
Berührung zum Beispiel eines Toten verunreinigt. Oder Menstruation bei der Frau, das war auch die Zeit der Unreinheit. Wenn man also nur durch Berührung gab es, wurde ein anderer auch unrein dadurch. Das ist sehr verwirrend, aber man kann die ganze levitische Verunreinigung kann man sehr einfach auf den Punkt bringen. Sie hängt immer zusammen mit dem Anfang des Lebens und dem Ende des Lebens. Nämlich mit dem Ende des Lebens, also wenn man Tote berührt, wird man unrein. Und mit dem Anfang des Lebens, es hat nämlich alle diese Ausflüsse, die erwähnt werden im Gesetz, die haben nur mit den Geschlechtsorganen zu tun. Also wenn man sich in den Finger schnitt und Blut kam heraus, das brachte keine Verunreinigung. Also nur Ausflüsse, die mit den Geschlechtsorganen in Verbindung stehen, die brachten Verunreinigung. Also da, wo eigentlich die Quelle des Lebens ist. Aber warum bringt das Verunreinigung? Weil Israel lernen musste, dass der Mensch durch den Sündenfall unrein geworden ist vor Gott. Der Mensch kann immer nur wieder einen Sünder hervorbringen. Und das lernte man im levitischen Priestertum, dass eben diese Dinge Unreinheit bringen. Also so steht das alles ganz eng in Verbindung mit dem Sündenfall und mit der Sündhaftigkeit der menschlichen Natur. Und so sehen wir bei diesen verschiedenen Ausflüssen da in 3. Mose 15, man musste sich dann eben einem Ritualbad unterziehen. Das haben wir dann so praktiziert, man musste sich vollständig im Wasser untertauchen, kam wieder hervor, und am Abend war man dann als rein erklärt. Nun können wir das geistlich übertragen, denn im Epheserbrief wird das Ritualbad verglichen mit dem Wort Gottes. Was sagst du? Jawohl. Epheser 5, Vers 25.
Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.
Auch da haben wir den neutestamentlichen Schlüssel für die Ritualwaschungen. Hier wird erklärt, die Waschung mit Wasser durch das Wort. Also, gewissermaßen das Wort Gottes hat diese reinigende Kraft im geistlichen Sinn, was wörtlich das Ritualbad bewirkte. Und wie sieht das ganz konkret aus? Wie kann das Wort einen waschen? Wenn wir die Bibel regelmäßig lesen, dann sind wir normalerweise mutige Menschen. Weil die Bibel deckt unser Leben auf, bringt es ins Licht Gottes. Wenn wir dann das, was wir als Sünde erkennen in unserem Leben, Gott bekennen, reuig, da bekommen wir Vergebung und Reinigung. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So wird das Wort Gottes zum Ritualbad. Nämlich, es reinigt uns, wie das Wasserbad den Körper reinigt. Und so reinigt das Wort Gottes eben innerlich. Und hier haben wir auch gelesen von Christus, dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Jetzt haben wir die Verbindung. Heiliget euch, denn morgen
2. Korinther 7,
wird der Herr 1. Wunder tun. 2. Korinther 7, Vers 1. Lies vor.
Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Indem wir die Heiligkeit vollenden in das Wort Gottes.
Jawohl.
Das ist doch auch dann übertragen in der Taufe. Auf der einen Seite ist Taufe durchgehen durch den Tod,
ja,
untertauchen, und auf der anderen Seite ist es Reinigung durch das Wasser. Oder ist das zu weit
getroffen? Der Zusammenhang besteht auf jeden Fall. Denn beim Ritualbad geschieht ja das Gleiche wie bei der Taufe. Es ist ein vollständiges Untertauchen. Nur, der Unterschied ist der, die Taufe ist einmalig im Christenleben. Das ist nicht etwas, das sich wiederholen soll. Und so lernen wir auch in Epheser 4, da ist eine Taufe. Nicht eine Taufe, sondern eine Taufe ist ein Zahlwort. Das Ritualbad aber musste dauernd wiederholt werden, nämlich nach jeder Verunreinigung.
Johannes 13, Vers 10. Wer gebadet hat, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße.
Gut, das ist auch das Ritualbad, denn die Jünger hatten ja vor dem Passa, mussten sie sich rituell reinigen. Die haben also ein Wasserbad genommen. Und dann will aber der Herr ihnen die Füße waschen, und darum sagt er, wer schon das Ritualbad genommen hat, der muss nicht mehr ganz gewaschen werden, wie Petrus das wollte, sondern nur noch die Füße. Das steht auch genau in dieser Beziehung. Aber jetzt auf das christliche Leben übertragen, die Taufe hat natürlich einen Zusammenhang, wie es ein Ritual werden, aber auch ein großer Unterschied. Denn es ist eben nur einmal. Und wir müssen alles an seinen Platz lassen. Also wenn wir das Ritualbad, das sich wiederholte, übertragen auf das christliche Leben, dann heißt das, dass wir immer wieder vorzu unser Leben ordnen müssen, um die Gemeinschaft mit Gott ungehindert erleben zu können. Aber die Taufe, die drückt natürlich genau das Gleiche aus, eben das Gestorbensein mit Christus und das Heraufkommen, das Auferstandensein mit Christus. Aber das wird jetzt gerade so einmalig erlebt beim Durchzug durch den Jordan. Dort hat Israel diese Erfahrung gemacht. So quasi als etwas nicht zu Wiederholendes. Gut, man kann natürlich sagen, auch beim Durchzug durchs Rote Meer. Aber auch dort quasi als etwas Einmaliges, das Gott nicht immer wiederholen wollte. Und so haben wir im Neuen Testament eben die Taufe als etwas Einmaliges, nicht zu Wiederholendes. Aber das mit dem Abwaschen, das ist bei der Taufe effektiv drin. Schauen wir mal in Apostelgeschichte 22. Vers 16. Da spricht Ananias zu Saulus, gerade direkt nach seiner Bekehrung. Liest jemand?
Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst.
Ja, also, da sehen wir, in der Taufe ist auch das Bild vom Abwaschen der Sünden mit drin. Aber eben, der Unterschied ist der, die Taufe ist einmalig, während für die Juden das Ritualbad dauernd wiederholt werden musste. Übrigens, in Apostelgeschichte 2, an Pfingsten, da kamen ja 3000 zum Glauben. Und die wollten alle getauft werden. Wenn man sich schon mal überlegt, wo haben die getauft in Jerusalem? Wie?
Große Frage.
Vielleicht im Tempel, in dem Becken, die da waren.
Nicht im Tempel oben selbst, sondern wann hat Petrus begonnen zu predigen? Um wie viel Uhr war das?
9 Uhr am Morgen.
9 Uhr morgens, die dritte Stunde. Man rechnet ab 6 Uhr, ja? Die dritte Stunde. Petrus sagte, die sind nicht betrunken. Wie ihr meint, dass sie betrunken sind, weil sie in fremden Sprachen redeten. Sondern es ist ja erst die dritte Stunde, sagt er. Also 9 Uhr morgens. Der Zeitpunkt war treffend gewählt. Das ist Gottes Timing. Denn es war ja das Pfingstfest, das Wochenfest, wo die Leute ja aus dem Ausland gekommen sind, aus dem ganzen Land nach Jerusalem, um das zu feiern, dieses große Fest. Und um 9 Uhr fand das Morgenbrandopfer statt. Da ging also das ganze Volk gewissermaßen ging zum Tempel hinauf, um beim Morgenbrandopfer am Pfingstfest dabei zu sein. Und dann werden sie unterwegs unterbrochen durch dieses Erlebnis, dass die Jünger in allen möglichen Sprachen zu der Volksmenge sprechen. Und die gehen dann schlussendlich nicht in den Tempel hinauf, sondern kommen zur Buße, gerade noch vorher. Also, das Interessante ist aber, gerade an der normale Zugang für das Volk zum Tempel war ja von Süden her, beim Ophel. Und dort hat man in den vergangenen Jahren gewaltige Ausgrabungen machen können und sind etwa 70 Ritualbäder hat man dort ausgegraben. Das wimmelt nur so von Ritualbädersystemen, die miteinander verbunden sind, dass das Wasser durchfließt. Es muss ja lebendiges Wasser sein, das ist fließendes Wasser. Und so war das kein Problem, das war der ideale Ort, um die 3000 schnell taufen zu können. Also der Zusammenhang ist auch da nochmals gegeben mit den Ritualbädern. Ja, jetzt sollten wir aber Pause machen, eine Viertelstunde. Also, wir haben etwas ausführlicher besprochen, was dieses Heiliget euch bedeutet. Und zwar habe ich das aus dem Grund gemacht, weil das ein Thema ist, das eigentlich im Allgemeinen nicht so bekannt ist. Und trotzdem gibt es viele Stellen im Neuen Testament, die damit in Verbindung stehen. Wir haben einige gesehen, es gibt aber noch mehr. Und was wir nun geistlich daraus ableiten können, ist Folgendes. Wer also Christi Tod und Auferstehung in Anspruch nimmt für sich, der muss zuerst seine Schuld vor Gott ordnen. Und das haben wir jetzt gesehen, das ist ja das Wasserbad, geistlich gesprochen, bedeutet, dass wir erkennen durch das Wort Gottes unsere Sünden, bekennen sie Gott, bekommen Vergebung und so wird uns der Tod und die Auferstehung Christi zugerechnet. So können wir gewissermaßen durch den Jordan hindurch und in den Segen Gottes eingehen. Dann gilt für uns Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung, nicht in Kanaan, sondern in den himmlischen Örtern in Christus. Also das ist der Unterschied zwischen dem irdischen Volk und dem himmlischen Volk. Aber im irdischen Volk sehen wir all das bereits vorgebildet. Und so ist das Alte Testament für uns nichts anderes als ein Bilderbuch, das uns die geistlichen Wahrheiten, die Realität, wie sie in Christus geworden ist, veranschaulichen. Und wir können vieles so besser verstehen.
Noch eine Frage zum Abstand. Es steht hier doch, soll zwischen euch und ihr in Vers 4 ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Wie viele Meter oder Kilometer sind das?
Gute Frage. Wie lange ist eine Elle?
30 Zentimeter.
Ja. Also es gibt in der Bibel zwei Ellen. Man meint ja, das sei so ein Handgelenk mal Pi-Maß, die Elle. Die war aber ganz genau festgelegt. Die große Elle von 7 Handbreiten ist 52,5 cm lang. Und die kurze Elle von 6 Handbreiten ist dann eben ein Siebtel kürzer als die große. Und die waren übrigens festgelegt, die große Elle, durch ein Goldnormal. Also ein Goldblock von genau einer Elle Länge und von einer Handbreite Breite und Höhe. Ein solches Goldnormal wog genau ein Talent. Und so war gewissermaßen Ellenmaß und Gewichtsmaß in Talente war gewissermaßen über das spezifische Gewicht von Gold definiert.
So quasi eine Urelle, wie es einen Urmeter gibt.
Jawohl, genau. Und die kurze Elle, die kürzere Elle, ist auch durch ein Normal bestimmt, das aber nicht aus Gold, sondern aus Kupfer war. Also die kurze Elle war bestimmt durch das spezifische Gewicht von Kupfer. Und beim Meter ist es ja nicht anders. Der Meter ist ja auch mit dem Gewichtsmaß gekoppelt. Wie nämlich?
Mit dem Normalmeter.
Der Meter, wie hängt der Meter? Ja, aber wie hängt das Metermaß mit dem Gewichtsmaß zusammen?
Ein Kubikmeter gleich eine Tonne.
Ja, ja. Und das Ganze hängt zusammen mit auch mit deinem Hohlmaß. Denn das sind gleichzeitig auch 1000 Liter. Oder? Also der Meter ist eigentlich definiert über das spezifische Gewicht von Wasser. Aber das Dumme ist, da muss man immer sagen, das gilt so bei 0 Meter über Meer. Und das Wasser ändert natürlich sehr stark seine Dichte, je nach Höhe. Eben wenn man dann auf dem Jungfraujoch ist, da kocht es dann nicht mehr bei 95, sondern oder wie bei 100 Grad wie auf 0 Meter, sondern dort hat man einen kalten Kaffee, das ist das Problem, oder? Das ist ja um 70 Grad herum. Oder noch weniger. Gut, also das ist auch nicht schlecht, die Überlegung vom Meter. Aber es verblüfft, dass die biblische Elle eben festgelegt ist über das spezifische Gewicht von Gold, das ja viel weniger variiert. Und das Ganze hängt übrigens auch mit den Hohlmaßen noch zusammen in der Bibel. Die sind also alle miteinander gekoppelt. Längenmaß, Gewichtsmaß und Hohlmaß.
Welche Elle ist jetzt hier gemeint im Jordan? Die große oder die kleine?
Sehr wahrscheinlich die große, weil das ist gewissermaßen die althebräische Elle. Das ist die große Elle.
Haben die nicht zwei verschiedene Worte im Urtext?
Nein. Aber zum Beispiel in Hesekiel wird, wo er den Tempel, den zukünftigen Tempel sieht, da wird ihm ausdrücklich gesagt, welche Elle da verwendet wird. Hesekiel 40, Vers 5. Ja, lesen Sie mal den Vers 5.
Da sah ich eine Mauer, die außerhalb des Tempelbaues herum war, und der Maßstab, den der Mann in der Hand hielt, war 6 Ellen lang jede Elle zu einem gewöhnlichen Elle und einer Handbreite gerechnet. Damit maß er die Breite des Mauerbaus.
Jawohl, also da haben wir eine gewöhnliche Elle, das heißt also mit 6 Ellen, plus eine Handbreite. Dann haben wir die Elle von 7 Handbreiten. Das ist die Königselle, 52,5 cm, durch Gold bestimmt. Und auch auf dem Tempelplatz in Jerusalem ist ja vor kurzem das 500 Ellen Quadrat wieder archäologisch rekonstruiert worden. Und dort ist auch eindeutig die große Elle, die verwendet wurde, 52,5 cm. Oder auf dem Felsen, wo das Allerheiligste war, sieht man die Stelle, wo die Südmauer aufgelegt war, vom Allerheiligsten. Das ist eine abgeplattete Region auf dem Felsen in der Omar Moschee. Und der Durchmesser ist genau 3,15 Meter. Nach der Bibel hat ja das Allerheiligste einen Durchmesser von 6 Ellen. 6 mal 52,5 gibt 3,15 Meter. Die Königselle.
Und woher vermutest du, dass hier die große...
Ja, eben, weil das eigentlich die im Altertum gebräuchliche, also in der alten israelischen Zeit die gebräuchliche war. Und dann kam auch die kürzere auf. Die wurden also dann nebeneinander verwendet in späterer Zeit.
Ist die kürzere in der Regel dann extra bezeichnet worden, dass man sie auseinanderhalten konnte?
Nein, da muss man also schon erschließen, wenn man es überhaupt kann. Und aber interessant ist zum Beispiel in der Offenbarung, da wird doch das neue Jerusalem vermessen, auch mit einem Rohr. Aus was ist das Gold? Das Rohr? Aus Gold. Ja. Das ist Kapitel 21, Vers 15. Da hat ein goldenes Rohr und misst die Stadt. Und da haben wir eben genau das Element, das eben die Grundlage ist für das Längenmaß.
Wie viel war denn das? Etwa 2000 Ellen?
Ja, also ein bisschen mehr als ein Kilometer.
Doch, so
gut,
viel.
Guter Kilometer, ja. Also du kannst ja grob messen, 5 Zentimeter, oder? Das ist 2000 durch 2, hast du 1000 Meter.
Wie konnten sie denn merken, ob sie der Lade nicht doch zu nahe kamen? Ob die Distanz ihm stimmte, wenn sie da so marschierten?
Der sagt ja etwa. Heißt ja
etwa. Etwa, ja, ja. Da muss natürlich die Volksführer mussten dafür sorgen.
Kann man vielleicht auch noch sagen, also nur bei dem Eintritt in den Jordan waren es etwa die 2000 Ellen und dann musste ja das Volk daran vorbeiziehen.
Ja, natürlich.
Dann war der Abstand ja dann geringer.
Ja, ja, klar. Also die Bundeslade ging voraus im Abstand von 2000 Ellen zum Jordan und dann musste das Volk dran vorbeigehen.
Also genau. Die mussten nicht im Abstand von 2000 Metern dran vorbeigehen. So habe ich das immer verstanden.
Also quasi im Flussbett dann, ein Kilometer
das
weiter.
Auch nach einer Seite.
Ja, das kann durch sein, ja. Moment.
Er hatte ja gesagt, damit sie die Richtung haben.
Jawohl, richtig.
Sollten sie 2000 Abstand lassen, aber wenn sie dann am Jordan vorbeigehen, sind sie natürlich dichter vorbeigegangen. Abgesehen davon war ja der Fluss unterhalb dann sowieso trocken.
Ja, ja, klar. Klar. Es wird eigentlich nicht spezifiziert. Es wird nur gesagt, Vers 4, doch soll zwischen euch und ihr eine Entfernung sein bei 2000 Ellen an Maß. Ihr sollt ihr nicht nahen, auf dass ihr den Weg wisst, auf dem ihr gehen sollt. Also die Bundeslade sollte vorausgehen und man sollte ihr nachfolgen. Vers 3 schon. Dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Also es wird nicht gesagt, ihr müsst dann beim Jordan selbst dort einen Abstand haben von 2000 Ellen. Sondern es ging darum, sie geht voraus, zeigt den Weg, wo hinüber und das Volk soll in diesem Abstand nachfolgen.
Vers 11, ja.
Ist das der einzige Grund, warum sie sich nicht nähern durften? Dort, wo die Kühe mit dem Wagen nebenaus gingen, starben jene Menschen, welche die Bundeslade berührten.
Ja. Oder auch da, wo man hineinschauen wollte in die Bundeslade. Auch das hat den Tod gebracht. Aber das zeigt eben, dass wenn die Bundeslade hinweist auf den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, also welche Ehrfurcht wir vor seiner Person haben sollen. Und wenn, zum Beispiel, es gibt ja oft so Fragen, ja, wie ist das genau mit der Gottheit und Menschheit? Wie war das, als Jesus ein 12-jähriger Junge war? Wie viel wusste er? Wie viel verstand er, wenn er doch gleichzeitig Gott war? Und da kann man viele Dinge spekulieren und dann heißt es, Achtung, das geht schon in Richtung in die Bundeslade hineinschauen. Wir müssen das, was die Heilige Schrift uns offenbart über den Sohn Gottes und zeigt, das müssen wir nehmen. Aber es gibt Dinge, die sagt Gott uns nicht. Und dann müssen wir nicht in unehrbietiger Art in Dinge eindringen wollen, die uns gar nicht zustehen. Und das können wir lernen von dem nicht hineinschauen in die Bundeslade. Und auch hier eben der Abstand zeigt auch die Ehrfurcht vor seiner Person, die Einzigartigkeit Jesu Christi und damit aber auch, wie er eben als der allein vorausgegangen ist und allein am Kreuz gelitten hat. Und wir dürfen jetzt gewissermaßen nachfolgen, in seinen Fußstapfen, aber die Nachfolger Christi können nie irgendwie verglichen oder auf die Seite gestellt werden von dem Herrn Jesus, dem Erlöser selbst. Und darum, aber wichtig, Vers 11, das, was Reinhold angeführt hat, noch: Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Er ging voraus, den Weg in den Tod, und wir sollen ihm nachfolgen, aber eben in seinen Fußstapfen gewissermaßen nachfolgen. Ja, denn noch weitere Fragen? Dann würde ich vorschlagen, gehen wir schon zu Kapitel 4. Das gehört nämlich engstens zusammen. Wer liest uns Kapitel 4 vor?
Und es geschah, als die ganze Nation vollends über den Jordan gezogen war, da sprach Jehova zu Josua und sagte: Nehmet euch aus dem Volke 12 Männer, je einen Mann aus einem Stamme, und gebietet ihnen und sprechet: Hebet euch auf von hier, aus der Mitte des Jordans, von dem Standorte, wo die Füße der Priester festgestanden haben, 12 Steine, und bringet sie mit euch hinüber und leget sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht übernachten werdet. Und Josua rief die 12 Männer, die er aus den Kindern Israel bestellt hatte, je einen Mann aus einem Stamme. Und Josua sprach zu ihnen: Geht hinüber vor die Lade Jehovas, eures Gottes, in die Mitte des Jordan, und hebet euch ein jeder einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels, damit dies ein Zeichen unter euch sei. Wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen: Was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr für ihnen sagen, dass die Wasser des Jordans vor der Lade des Bundes Jehovas abgeschnitten wurden. Als sie durch den Jordan gingen, wurden die Wasser des Jordans abgeschnitten. Und diese Steine sollen für die Kinder Israel zum Gedächtnis sein, ewiglich. Und die Kinder Israel taten also, wie Josua geboten hatte, und hoben 12 Steine auf aus der Mitte des Jordans, so wie Jehova zu Josua geredet hatte, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel. Und sie brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie daselbst nieder. und 12 Steine richtete Josua auf in der Mitte des Jordans an der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, welche die Lade des Bundes trugen. Und sie sind daselbst bis auf diesen Tag. Und die Priester, welche die Lade trugen, blieben in der Mitte des Jordans stehen, bis alles vollendet war, was Jehova dem Josua geboten hatte, zu dem Volke zu reden, nach allem, was Mose dem Josua geboten hatte. Und das Volk eilte und zog hinüber. Und es geschah, als das ganze Volk vollends hinübergezogen war, da zogen die Lade Jehovas und die Priester angesichts des Volkes hinüber. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse zogen gerüstet vor den Kindern Israel her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. Bei 40.000 zum Heere gerüsteten zogen sie vor Jehova her zum Streit in die Ebenen von Jericho. An selbigem Tage machte Jehova den Josua groß in den Augen von ganz Israel und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Und Jehova sprach zu Josua und sagte: Gebiete den Priestern, welche die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Und Josua gebot den Priestern und sprach: Steiget aus dem Jordan herauf. Und es geschah, als die Priester, welche die Lade des Bundes Jehovas trugen, aus der Mitte des Jordans heraufstiegen, als die Fußsohlen der Priester sich abgerissen hatten auf das Trockene, da kehrten die Wasser des Jordans an ihren Ort zurück und sie flossen wie früher über alle seine Ufer. Und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am 10. des ersten Monats und sie lagerten sich in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho. Und jene 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua zu Gilgal auf. Und er sprach zu den Kindern Israel und sagte: Wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen. Auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen, den Jehova euer Gott hat die Wasser des Jordans vor euch ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen waret. So wie Jehova, euer Gott, mit dem Schilfmeer tat, dass er vor uns austrocknete, bis wir hinübergezogen waren, damit alle Völker der Erde die Hand Jehovas erkennten, dass sie stark ist, damit ihr Jehova, euren Gott, fürchtet alle Tage.
Danke. Also, wir finden jetzt hier die zwei Gedächtnisse für den Durchgang durch den Jordan. Einerseits 12 Steine, die herausgeholt werden, in Gilgal aufgestellt werden, und 12 Steine, die im Jordan drin gelassen werden. Jetzt können wir unschwer die geistliche Bedeutung davon sehen. Wovon sprechen die Steine, die aus dem Jordan herausgeholt werden? Wovon sprechen die Steine im Jordan? Ja, also die Steine in Gilgal sprechen von
neuem Leben.
Oder Auferstehung. Ja, Auferstehung, neuem Leben, genau. Und die Steine im Jordan sprechen von Tod. Genauso wie die Taufe beides ausdrückt, auch als ein Gedächtnis, auch als eine einmalige Handlung im Leben eines Gläubigen. Das Untertauchen entspricht dem Tod, entspricht den Steinen im Jordan, und das Herauskommen aus dem Wasser bedeutet die Auferstehung, entspricht den Steinen in Gilgal. Und wir sehen, das sollte ein Zeichen sein, an das man immer wieder erinnert sein würde. Das finden wir also wie einen roten Faden durch die ganze Schrift, wie Gott seinen Heilshandlungen immer wieder Gedächtnisse setzt. Können wir einige Beispiele aufzählen, wie Gott für bestimmte Heilshandlungen Gedächtnisse eingesetzt hat?
Regenbogen.
Als, oder sagen wir gerade, was? Regenbogen als Erinnerung, als Gedächtnis, Gott hat versprochen, nie mehr die Welt durch eine Sintflut zu zerstören. Passa?
Als Rettung aus Ägypten.
Jawohl, und das musste also Jahr für Jahr wiederholt werden und wird es bis zum heutigen Tag im jüdischen Volk. Schon 3500 Jahre wird dieses Ereignisses gedacht.
Gilgal.
Dann Gilgal, hier, dieser Fall, weiter.
Dieser Stein vom letzten Mal.
Welcher Stein?
Wo war das bei?
Sichem. Von Buch Josua.
Von Buch Josua. Der Bundesstein in Sichem bei Nablus, der ja heute noch sichtbar ist dort.
Was ist denn mit den Steinen in Gilgal?
Die kennt man nicht mehr.
Ja.
Aber wie gesagt, der Stein in Sichem, der, denn gerade die Schicht mittlere Bronze 2b, das ist die Zeit von Josua, die hat man freigelassen bei den Ausgrabungen. Und so ist genau diese Schicht schön erkenntlich jetzt, wo der Stein da als Mahnmal heute noch zu sehen ist, wo Josua gesagt hat, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Weiter.
Eine Frage, wie groß, welcher Maße ist
der 2 Meter hoch. Übrigens, nächste Bibelklasse machen wir ja nicht mehr hier, weil es immer enger wird. Das ist toll, das heißt nicht, dass man nicht mehr kommen soll. Aber wir gehen darum ins Milchwerk in Radolfzell und dort haben wir mehr Platz. Und das soll auch, Reinhold hat vorgeschlagen, dass man das auch in einem Inserat bekannt gibt. Dann können wir nächstes Mal vielleicht etwas Spezielles machen als Unterbruch. Passt auch zu Jahresende. Ich würde vorschlagen, eine Diaserie zu zeigen über die neuesten Ausgrabungen betreffend Josef in Ägypten. Ich werde Josef zeigen, eine Statue von ihm und seinen Palast in Ägypten. Und dann die Spuren des Auszuges aus Ägypten. Ich werde die Massengräber der Erstgeborenen in Ägypten zeigen. Dann weiter die Landnahme unter Josua. Das interessiert uns ja speziell. Ich zeige, was mit den Mauern von Jericho geschehen ist, wie die nach außen runtergefallen sind. Normalerweise fallen ja Mauern nach innen, oder? Wenn eine Stadt erobert wird. Und die Mauern von Josua, die sind also heute noch in Jericho sichtbar als nach außen hinuntergefallene Tonziegel. Weiter werde ich Hazor zeigen mit der Tafel, auf der Jabin, der König Jabin aus dem Buch Josua, erwähnt wird namentlich und so weiter. Wäre das was? Gut. Also, und dann zeige ich natürlich eben auch diesen Bundesstein aus Sichem. Das war der langen Rede kurzer Sinn.
Weitere Markierungen? Golgatha.
Ja, aber dort würde ich sagen, dort ist es das eigentliche Geschehen. Aber jetzt, was ist die Erinnerung? Das Abendmahl. Als Erinnerung, jetzt während 2000 Jahren bald, Millionen von Menschen haben während 2000 Jahren durch das Abendmahl, durch Brot und Wein, eben das, die Heilstat Gottes, die höchste Heilstat Gottes auf Golgatha,
so die Geburt des Herrn
in Erinnerung gehabt. Die Geburt des Herrn, aber eine Erinnerung daran. Es geht ja hier um Gedächtnisse, die Gott eingesetzt hat, an eine Heilstat. Nicht um die Heilstat selber, sondern um das Gedächtnis.
Der Stern über Bethlehem, der ja angeblich oder nach neuesten Forschungen tatsächlich zu dieser Zeit, dieser Komet oder ich weiß nicht genau.
Sie meinen die Kombination von zwei Planeten?
Ja, der Stern von Bethlehem.
Ja, ja. Der wird ja meistens als Konjunktion betrachtet. Saturn und Jupiter. Es gibt auch noch andere Vorschläge für Konjunktionen, aber die funktionieren alle, sind alle nicht überzeugend. Denn die Konjunktion Saturn-Jupiter, das ist die populärste, man sieht von Auge, dass die nicht ein Stern waren, sondern ganz nahe beieinander. Ich habe es auch auf dem Computer simuliert, das Datum, und man sieht ganz deutlich, sieht man, dass es zwei Himmelskörper sind und nicht einer. Aber dort, zur Zeit selbst, war natürlich das ein Gedächtniszeichen, aber es war ein Symbol, um die Heidenwelt auf den Erlöser aufmerksam zu machen. Also es hängt schon mit unserem Thema so zusammen. Hat jemand noch einen Vorschlag?
Pfingsten, die Ausgießung vom...
Ja, aber dort haben wir die Erfüllung vom jüdischen Pfingstfest. Aber es ist nicht in dem Sinn ein Gedächtnis, das Gott eingesetzt hat.
Das Purimfest,
genau, das ihm wiederholt wurde, war die Erinnerung an Gottes Handeln zur Zeit der Perser, wie Gott das Volk vor einem totalen Holocaust gerettet hatte. Denn die ganze Judenheit sollte ja vernichtet werden von Persien bis Äthiopien. Das war das ganze jüdische Volk.
Eben, ja. Jetzt zählt da nicht dazu.
Natürlich, ja, natürlich, der Stein, den Samuel aufgestellt hat, um zu sagen, bis hierher hat der Herr geholfen. Eben Stein der Hilfe. Ja, das war auch so ein Mal. Also, die Bibel ist voll von solchen...
Jakobsbrunnen, das nicht.
Das ist nicht in dem Sinn eine Erinnerung an eine bestimmte...
Jakob mit Gott gerungen hat.
Ja, aber das war ja Peniel. Das steht ja nicht in Verbindung mit dem Jakobsbrunnen selbst. Ja. Aber wir können weiterfahren. Die Bibel ist effektiv voll davon. Will sagen, dass Gott sich voll bewusst ist, wie vergesslich wir sind. Und wie wir Menschen eben es nötig haben, dass wir seine Heilstaten immer wieder neu gedenken. Und dazu noch ein Vers aus Psalm 100. Soll jemand lesen, Verse 2 bis 4.
Groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Majestät und Pracht ist sein Tun, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Er hat dein Gedächtnis gestiftet, seinen Wundern. Gnädig und barmherzig ist der Herr.
Jawohl. Er hat ein Gedächtnis gestiftet, seinen Wundertaten. Das hat also Gott immer und immer wieder getan. Und dazu noch ein Vers aus 2. Petrus. Da erklärt der alte Petrus, warum er zwei Briefe geschrieben hat. Vers 1.
Liebe Brüder, das ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe. In beiden Briefen wollte ich durch meine Ermahnung eure lautere Gesinnung wachhalten.
Jawohl, das reicht. Leider ist das entscheidende Wort nicht wörtlich übersetzt bei Ihnen. Nicht durch Ermahnung, sondern durch Erinnerung. Heißt es ganz wörtlich. Erinnerung. Also durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecken. Was steht bei dir?
Bei mir steht genau so, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Durch Erinnerung
lautere
Gesinnung aufwecken.
Jawohl. Also, wie die alten Römer gesagt haben, Repetitio mater studiorum est. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Erinnerung. Und noch was Judas. Vers 5.
Ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet, daran erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Lande Ägypten gerettet hatte, zum anderen Mal die vertilgte, welche nicht geglaubt haben.
Jawohl. Also, ist noch ein gutes Lob, die ihr einmal alles wusstet. Aber auch die müssen jetzt erinnert werden an gewisse Dinge, weil sie einfach wieder so in Vergessenheit geraten. Und so haben wir hier dieses Gedächtnis für Israel, für den Durchzug durch den Jordan. Und genauso sollten wir auch die Taufe immer wieder als das nehmen, was sie auch sein soll. Eine Erinnerung, dass wir uns bewusst sind, zu was wir uns dadurch verpflichtet haben vor Gott. Oder sage ich zu viel? Ist die Taufe eine Verpflichtung? Wo steht das?
Ein Vorrecht, keine Verpflichtung.
Ja, jetzt, dann sollen wir gar nicht suchen nach Verpflichtungen.
Nein.
Aber in meiner Bibel habe ich das doch gefunden. 1. Petrus 3. Aber Verpflichtungen können auch Vorrechte sein. 2 Kategorien. Rechte und Pflichten. Und denke nicht daran, dass Pflichten eben auch Rechte sein können. Vorrechte. 1. Petrus 3, Vers 20. Da wird von der Taufe gesprochen. Und dann heißt es:
Geister, welche einst ungehorsam waren.
Nein, Vers 21.
21.
Ja, da wird von der Taufe gesprochen.
Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott.
Jawohl. Das reicht schon. Also die Taufe ist etwas Symbolisches. Sie ist nicht das wörtliche Ablegen der Unreinheit des Fleisches, aber sie ist das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Hast du noch eine Fußnote bei Begehren? Übersetzungsvarianten?
Die Bitte steht bei mir.
Die Bitte eines guten Gewissens oder?
Forderung
oder?
Zeugnis
oder? Ich habe noch die Verpflichtung.
Was hast du für eine Bibel, bitte?
Ich habe die alte Elberfelder. Die ist noch älter als deine alte.
Und wie steht es im Griechischen?
Ja, diese verschiedenen Übersetzungsvarianten, die sind alle möglich. Also es ist nicht, die sind nicht, eines ist richtig und die anderen sind falsch. Aber steht damit, also da drin eben, man will damit ausdrücken mit der Taufe, ich möchte ein Leben führen, dass ich mit gutem Gewissen vor Gott leben kann. Und es ist in dem Sinn ein Begehren eines guten Gewissens. Ich möchte es mit dem alten Leben abgeschlossen haben und das neue Leben ausleben. Aber eben, es kann auch ein Zeugnis sein von einem guten Gewissen oder sogar die Verpflichtung eines guten Gewissens. So nebenbei gesagt, mit der Säuglingstaufe hat man dann ein Problem mit dieser Stelle. Denn die können sich zu nichts verpflichten. In dem Alter. Gut, jetzt noch etwas zum Schluss. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, sollen wir ausnutzen. Josua 4, da denkt Gott an die nächste Generation. Und es kommt immer wieder, dass Gott eine Generation Dinge erleben lässt und dann denkt er, was geschieht aber mit den nächsten Generationen? Was machen sie damit? Und so haben wir Vers 6, wenn eure Kinder künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine? Dann bekommen sie bereits die Antwort, was sie dann sagen sollen. Wo haben wir das auch schon gehabt in der Bibel, dass, wo gesagt wird, was, wenn mal die Kinder fragen, was man ihnen sagen soll.
Auch beim Passa.
Ja, beim Passa. Ich gebe schnell die Stelle an. Wir können es nicht mehr lesen, sonst sind die 2 Minuten vorbei. Also, 2. Mose 12, Vers 26. Wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was soll euch dieser Dienst? So sollt ihr sagen. Und die Antwort kommt. Jetzt haben wir aber nochmals hier Kapitel 4, Vers 21. Wer liest?
Und er sagte zu den Söhnen Israels, wenn eure Söhne künftig ihre Väter fragen werden, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr es euren Söhnen so erklären.
Jawohl, und so weiter. Gut. Merkt man einen Unterschied in den 2 Fragen? Sind die Fragen identisch?
Was bedeuten diese Steine? Was bedeuten euch diese Steine?
Und das andere Mal?
Was bedeuten die Steine?
Ist doch nicht das Gleiche. Oder? Das eine ist eine Frage nach dem objektiven Sachverhalt und die andere ist die Frage nach dem subjektiven Sachverhalt. Oder wenn jetzt jemand mich fragt, was bedeutet die Taufe, dann ist das nicht das Gleiche, wenn er mich fragt, was bedeutet dir deine Taufe? Das ist es. Und beides ist wichtig. Das Objektive, was bedeutet das an sich? Und dann aber auch die Frage, was bedeutet es mir persönlich? Und die Kinder, für die Kinder sind beide Dinge wichtig. Sie wollen die Dinge wissen, wie sie sind, aber sie sind auch sehr interessiert, was sie uns als Eltern persönlich bedeuten. Und wenn es nur Formsache ist, dann merken sie sehr bald, wie hohl die Sache ist. Und darum, Kinder fragen manchmal so, subjektiv, was bedeuten euch diese Steine? Und was ist die Antwort? Eine objektive Antwort. Dass die Wasser des Jordan vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten wurden, als sie durch den Jordan gingen, wurden die Wasser des Jordan abgeschnitten. Die Antwort ist gar nicht, das bedeutet für mich das und das. Und, aber bei der anderen Frage, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr sprechen, auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Wasser des Jordan vor euch ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen wart. So wie der Herr, euer Gott, mit dem Schilfmeer tat, dass er vor uns austrocknete, bis wir hinübergezogen waren. Also das sagen sie ganz subjektiv, was das für uns bedeutet hat, was da geschehen ist. Ist also interessant, einmal fragen die Kinder subjektiv und die Antwort ist objektiv. Und einmal fragen sie objektiv und die Antwort ist subjektiv. Und das zeigt uns nochmals, wie wichtig es beides zusammengehört. Und so sollen wir auch Antworten bereit haben für die nächste Generation. Ganz wichtig. Und dass wir sagen können, was es für uns bedeutet und dass wir sagen können, was es überhaupt an sich bedeutet. Und wir müssen auch wissen, bei welcher Frage müssen wir wie antworten. Manchmal ist es eben wichtig, dass wir eine objektive Antwort geben und manchmal ist es wichtig, dass wir die subjektive Antwort geben, was wir dabei erlebt haben, was das uns konkret in unserem Leben bedeutet. Und so gibt uns Gott Antworten in seinem Wort für die nächste Generation. Und das ist ganz wichtig. Aber es gibt auch die Schwierigkeit, dass viele Christen ein ganzes Paket voll Antworten haben, aber niemand stellt ihnen diese Fragen. Und das ist eine Problematik, die wir heute sehr stark erleben, dass man viel Erkenntnis weiß aus dem letzten Jahrhundert und was im letzten Jahrhundert aktuell war an Fragen der Christen. Und dass man weiß, die Antworten, die man im letzten Jahrhundert auf konkrete Fragen zu geben hatte. Aber wenn es dann um Fragen
geht, die heute gestellt werden, haben wir keine Antworten dafür. Man kann nur noch die alten Antworten, die man im letzten Jahrhundert geben musste, die kann man geben. Das interessiert die junge Generation nicht. Also es ist wichtig, dass wir auch wissen, was stellen sie für Fragen? Was beschäftigt überhaupt die nächste Generation? Und dass wir aus der Bibel ihnen die Antworten geben können auf die Fragen, die sie uns stellen. Und die sind heute ganz anders als vor 100 Jahren. Aber das heißt nicht, dass die postmoderne Jugend deshalb eine schlechtere Jugend ist als die im letzten Jahrhundert. Aber sie haben eigene Fragen und die müssen wir beantworten. Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Wir wollen noch beten zusammen.